Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schreibcast-Folge. Hallo Dennis.
Hallo.
Wir haben gerade im Vorgespräch, wir haben wieder eine Stunde Vorgespräch gemacht und darüber auch gesprochen, worüber wir heute sprechen wollen. Und dann reden wir so darüber, was uns auffällt in der letzten Zeit oder was uns begegnet ist, wozu Workshops vielleicht stattgefunden haben, was wir für Beiträge gelesen haben, sowas. Und haben dann gedacht, wir reden heute mal über ein Thema, was wir beide sehr spannend finden, und zwar das Gefühl, ob der Text meins ist oder nicht. Ich würde mal sagen, dass man da dieses Ownership, dass das ganz gut passt als Schlagwort. Und ob sich das verändert hat, weil wir relativ stark ja darin waren zu sagen, du bist nicht dein Text und das ist etwas von dir Entferntes, auch um Feedback leichter nehmen zu können, weil das Feedback nichts mit dir zu tun hat. Und vielleicht geht es heute auch ein bisschen um die Frage, ob sich das ändert. Also geht es stärker darin zu sagen, es ist dein Text und dieses Gefühl der Verbundenheit damit.
Genau, das ist die Idee. Wir haben da beide eine Meinung zu. Und ich glaube aber auch noch keine definierte Meinung, sondern da ist halt gerade irgendwie etwas im sich bewegen und wandeln. Und es ist so ganz spannend, wie gerade über dieses Thema Ownership und bist du dein Text, ist dein Text ein Teil von dir oder ist es einfach nur ein Text, sich jetzt so entwickelt hat im Schreiben. Ich glaube auch im beruflichen Schreiben, im wissenschaftlichen Schreiben und wie sich das jetzt vielleicht gerade wieder wandelt und von welcher Seite aus es sich wandelt. Darum soll es heute gehen. Damit sind wir wieder bei einem wahrscheinlich schon KI-Thema auch. Aber wir hatten ja die letzten zwei Folgen beide Male kein KI-Thema. Also wir haben ja nicht mal mehr gewechselt. Das heißt, wir dürfen mal wieder. Das klingt so, als wären wir inzwischen lieber ein KI-Podcast, was nicht der Fall ist. Aber
wir haben die letzten beiden Folgen auch über einen Text gesprochen. Und dachten, das ist ja auch irgendwie nett, mal wieder eine Abwechslung zu haben. Ein Aufhänger für die Folge, nicht der Aufhänger, aber zumindest ist es etwas, was mich sehr ins Nachdenken über das Thema gebracht hat, war ein LinkedIn-Beitrag, den ich gelesen habe von Eva Maria Lerche. Eva Maria schreibt mit der Überschrift »Nennt mich altmodisch, aber«, dass sie zwei Texte geschrieben hat und wenig Zeit dafür hatte und einen Text sehr durchgearbeitet hat und über jedes Wort nachgedacht hat, sich Feedback eingeholt hat und dann zum Schluss gekommen, also dann das nochmal überarbeitet hat und so weiter und dann ein Text entstanden ist, zu dem sie ein Gefühl hatte. Und dann musste sie noch einen zweiten Text schreiben, den hat sie sich erstellen lassen und danach überarbeitet und Wörter rausgestrichen und umformuliert und dieses Kneten, ja, dann vielleicht als ob du so einen fertigen Pizzateig kaufst und den nochmal knetest oder so. Und beschrieben hat, dass sie, obwohl sie den wirklich ausgiebig durch und nachgearbeitet hat und überarbeitet hat und so, nicht ein Gefühl zu diesem Text entwickelt hat. Und zu dem anderen eben schon. Und darum ging es so, macht KI sozusagen, dass es weniger Gefühl zu dem Text, dass wir zu weniger Gefühl zu dem Text entwickeln. Das weiß ich nicht auch. Ich glaube, dass es dazu tatsächlich auch immer mehr auch in die Richtung auch Studien gibt. Das finde ich auch total spannend. Ich finde aber auch die Frage interessant, brauche ich zu jedem Text das Gefühl, dass es mein Text ist? Also muss ich zu jedem Gefühl so ein, muss ich zu jedem Text so ein Gefühl entwickeln? Das habe ich's.
Ja. Du hast mir davon erzählt, ich habe das nicht selbst gelesen, ich habe weiterhin kein LinkedIn, ich komme da, glaube ich, gar nicht ran, ohne mich anzumelden. Aber so von dem, wie du es jetzt gerade im Vorgespräch erzählt hast, wäre ich auch erstmal, so erster Impuls, ich glaube, ich würde Eva in ihrem Erleben zustimmen, habe ich auch schon erlebt mit KI-generierten Texten, dass ich das Gefühl hatte, okay, diese Texte sind wirklich nicht von mir und ich kann nicht hinter diesem Text stehen und ich kriege den jetzt auch nicht so durch Überarbeitung dorthin gebaut, dass ich hinter dem Text stehen kann. Das habe ich wirklich schon öfter gehabt. Und dann habe ich aber trotzdem mehrfach schon die Entscheidung getroffen, dass ich trotzdem diesen Text verwenden kann, weil mir das Kriterium, ist dieser Text von mir selbst oder nicht wichtig genug war. Aber weil ich wirklich die Entscheidung getroffen habe, so nee, das ist jetzt irgendwas Kurzes, was ich schnell brauche, was nicht perfekt sein muss, was jetzt auch irgendwie, wo es auch irrelevant ist, das vor allem, wo es irrelevant ist, ob man mich in diesem Text irgendwie rauslesen kann oder nicht. Also letztlich stand ich doch hinter dem Text. Ich habe gerade gesagt, ich stehe nicht hinter dem Text. Das ist falsch. Ich stand genug hinter dem Text, um ihn rauszugeben in einem Arbeitskontext, als eine Diskussionsgrundlage oder als irgendwie einen schnell geschriebenen Text oder als Start für irgendwas. Es waren selten so finale Texte.
Okay. Ja, da wollte ich gerade hin. Ich wollte gerade dich fragen, was bedeutet für dich hinter dem Text stehen? Weil das ist mir schon wichtig. Also wenn ich einen Text veröffentliche, dann möchte ich hinter dem Text stehen in dem Sinne, dass ich das meine, was da drin steht.
Genau. Das ist ein Kriterium. Und das zweite Kriterium, was so für mich, warum ich das, glaube ich, auch eben sagte, mit dem ich stehe nicht hinter dem Text, wäre so dieses: Ich erkenne mich selbst in dem Text oder man erkennt mich in dem Text. Es wäre nicht so die ganz typische Art, wie ich das schreiben würde, wenn ich selbst entscheiden könnte, wie ich es schreibe oder wenn ich mir selbst die Zeit genommen hätte, es zu schreiben. Und dann kommt aber sofort dieser Punkt, zum Beispiel bei mir im Arbeitskontext, habe ich ja sehr oft Texte, in denen ich als Autor nicht irgendwie meinen persönlichen Stempel aufdrücke, die halt irgendwie in gewisser Weise generisch sein müssen, genormt sein müssen. Und dann lasse ich mich da ja ganz bewusst raus. Also dabei kann mir, um ehrlich zu sein, KI dann sogar ein bisschen helfen, indem es halt einen deutlich generischeren Text erzeugt mit so all dieser Sprachfloskelhaftigkeit, die man auch kritisieren kann. Aber in manchen Texten brauchen wir ja genau das und produzieren genau sowas.
Das heißt, das geht dann um Schnelligkeit, wenn du solche Texte willst, oder?
Ja, hauptsächlich um Schnelligkeit im Arbeitskontext. Oder wenn ich halt schnell mal irgendwie eine allererste Idee brauche. Ich verwende ja weiterhin gar nicht so häufig KI tatsächlich, also auch im Arbeitskontext nicht. Ich bin immer noch auf dem Level, dass ich sage, okay, ich muss mich eigentlich fast schon zwingen, bei manchen Sachen mal öfter KI auszuprobieren, einfach um weiterhin irgendwie damit Erfahrungen zu sammeln und irgendwie auch mit der Progression von Modellen Schritt zu halten. Ich benutze es immer noch selten, also so selten, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich sonderlich gut aus erster Hand weiß, wie sich so die gängigen Sprachmodelle weiterentwickeln und was die jetzt können. Also es ist in erster Linie so eine Arbeitshilfe für mich. Im Privaten benutze ich es weiterhin quasi gar nicht.
Okay, also du sagst, du benutzt es, wenn es irgendwie, wenn es schnell sein muss, wenn du da auch gar nicht dran hängen willst.
Ja, genau. Also da würde ich ja verrückt werden, wenn ich irgendwie bei jeder Arbeits-E-Mail sagen würde, okay, die muss ich jetzt so, also nicht jeder Text muss durchgeknetet werden, um mal in diesem Metaphernfeld von Eva zu bleiben. So, manche Texte müssen einfach nur funktionieren und manche Texte sind halt auch so. Also ich finde, bei mir im Arbeitskontext habe ich viele Texte, die so schnelle Wegwerftexte sind. Also die müssen eine Information transportieren, das aber auch nur für einen temporären Zeitpunkt. Also das ist kein Text, den ich für die Ewigkeit schreibe, der dann irgendwo abgelegt wird, sondern da müssen andere Leute halt eine Info rauskriegen, damit sie gegebenenfalls weiterarbeiten können. Und das finale Produkt sieht dann anders aus. Das ist E-Mail-Kommunikation. Das sind erste Entwürfe für kollaborative Texte, die man gemeinsam hin und her schreibt, wo man dann sagt, okay, irgendwann wird dann ein Endprodukt daraus werden, aber noch nicht jetzt. Und da kommt's manchmal super krass auf Geschwindigkeit an. Bestes Beispiel momentan, bei uns in der Uni beginnt jetzt so die typische Urlaubszeit. Viele Leute sind jetzt ab nächster Woche weg, einige sind schon weg und so weiter. Und es mussten noch ein paar Textentwürfe für verschiedenste Sachen fertig werden. Und da ging's wirklich extrem um Geschwindigkeit, weil irgendwann die Leute halt weg waren und im Urlaub. Und es ging aber wirklich auch nur so um, ja, wir sollten uns vielleicht schon mal so auf so ein erstes Grundthema festlegen in so einer Gruppe von 4 verschiedenen Leuten, die halt an einem Projekt arbeiten, von denen 2 jetzt sehr, sehr bald weg sind und erstmal im Urlaub und danach die anderen beiden. Da war das so ein Fall, wo ich wirklich einen ersten Textentwurf auch mit KI erstellt habe. Einfach weil ich wusste, es muss heute noch hochgehen. Und dann hätte ich quasi, da war wirklich dann dieser Unterschied von, okay, brauche ich jetzt den ganzen Tag dafür, um diesen Text zu schreiben, oder brauche ich halt eine Stunde mit KI dafür, um diesen Textentwurf zu schreiben? Und ich habe mich für die Stunde mit KI entschieden.
Mhm. Ich habe ja, also ich schreibe ja relativ viel auch für Social Media. Und ich nutze scheinbar mehr KI als du.
Bin ich mir zumindest sicher. Ja, auf jeden Fall.
Aber ja, also ich bin ja momentan sehr dafür, dass wir darüber sprechen, weil ich glaube, dass wir eine sehr unterschiedliche Nutzung, also nicht wir beide auch, aber ich glaube, dass es sehr unterschiedliche Nutzungsszenarien gibt von KI. Und dass es genauso wie mit Schreibprozessen sinnhaft ist, darüber zu sprechen. Es gibt ja Menschen, die diesen Podcast regelmäßiger hören, die vielleicht schon mal gehört haben, dass ich nicht so gerne überarbeite. Das heißt, ich würde mir keinen Text generieren lassen, um ihn danach überarbeiten zu müssen. Das wäre sozusagen mein... Also da würde ich auch einfach aufhören, glaube ich. Was ich mache,
du nimmst einfach den Part, den du magst, lässt du die KI machen, und den Part, den du nicht magst, machst du selbst. Das ist genau.
Ja.
Das ist die klügste Variante vorzugehen, ja, auf jeden Fall. Wenn man sich's verleiden möchte, jemals KI zu verwenden, dann kann man es genau so machen.
Ja, genau. Was ich mache, ist, ich schreibe Texte und füge sie dann zum Beispiel als PDF in KI ein. Und oft geht es bei mir nur um Rechtschreib und Grammatik darum. Dabei manchmal auch ein bisschen um andere Sachen. Dann habe ich noch mal, gebe ich noch andere Dokumente dazu und frage noch. Aber das oft geht es nur um Rechtschreib und Grammatik, und dann lasse ich mir Tipps, Anweisungen und so weiter geben und arbeite die dann ein. Also ich lasse nicht mein Dokument überarbeiten, sondern will das dann selber machen, aber will Ideen dazu haben. So. Und ich schreibe viel für Social Media. Wenn ich für Social Media schreibe, was ich schon mal gemacht habe, ist zum Beispiel, dass ich habe einen Text gelesen, einen Blogbeitrag, und wollte darüber gerne schreiben und bin da nicht rangekommen. Also ich bin nicht, weißt du, was ich meine? Ich konnte nicht das anfangen, darüber zu schreiben. Ich wusste, ich möchte dazu was schreiben, aber es ist mir schwer gefallen, darüber zu schreiben. Ja? Ergibt es Sinn?
Mhm. Ja.
Ich wollte gerade sagen, nur nicken reicht nicht. Das ist kein Videopodcast.
Ergibt Sinn für mich.
Und dann habe ich die 5-Wort-Methode gemacht, weißt du? Ich habe gerade den Text gelesen und habe halt 5 Wörter, die mir dazu im Kopf geblieben sind, notiert. Mhm. Dann habe ich Claude den Link zu dem Text gegeben und meine 5 Wörter und habe gesagt, irgendwie, und jetzt an der Stelle komme ich nicht weiter, kannst du mir irgendwie Fragen stellen, irgendwas, ich hänge gerade im Kopf, ich weiß nicht. Und dann war so, ja, und wenn man jetzt auf deine sonstigen Fachgebiete guckt, dann könntest du ja auch in die und die Richtung gehen. Und dann habe ich so 2 Sätze hin und her geschrieben und dann habe ich dieses Programm wieder zugemacht und dann habe ich angefangen zu schreiben. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, ich schreibe relativ viel für Social Media und ich hänge nicht an jedem Text.
Ja.
Das ist auch sehr gut. Würde ich an jedem Text hängen, also ich stehe hinter jedem Text. Das sind immer meine Texte. Ich habe mir noch nie einen Text. Ich finde auch diese Idee so weird. Irgendwie dieses, ich drücke auf einen Knopf und dann kommt dann ein fertiger Text raus und dann veröffentliche ich den. Nein, mache ich nicht. Ich habe jeden Text selbst getippt. aber trotzdem gibt es Texte, viele Texte, die weit genug von mir entfernt sind, sodass ich auch wirklich kritisches Feedback bekommen habe. Manchmal schreibe ich auch Texte, von denen ich schon weiß, dass das wildes Feedback geben wird. Wilde Kommentare. Zum Beispiel habe ich vor einiger Zeit einen Text über AI-Shaming formuliert. Der war sehr kurz, der Text, und der hatte eine Quellenangabe, beziehungsweise eine Angabe zu einem Text, der mich darüber hat nachdenken lassen und dann habe ich in diesem Text darüber geschrieben. Viele Kommentare waren länger als mein Posting, glaube ich. Ich war sehr beeindruckt davon, wie viel Mühe die Leute sich in die Kommentare gesteckt haben. Und hatte kurz ein schlechtes Gewissen, dass ich den Text in 5 Minuten geschrieben habe.
Vielleicht haben die Leute ihre langen Texte auch in 5 Minuten geschrieben, du weißt es nicht.
Das kann so gut sein, aber ich habe mich nicht persönlich angegriffen gefühlt und das ist halt ein gutes Gefühl. Und wenn ich für Social Media schreibe, möchte ich gerne Texte schreiben, die bei denen es, also weißt du, ich stehe, wie gesagt, ich schreibe die alle, ich stehe da überall hinter, das ist immer meine Meinung, das ist immer, ich meine das so, was ich da schreibe. Und wenn jemand schreibt, das ist absoluter Bullshit, den du schreibst, dann bist du so, ja gut, dann, also das macht mich nicht fertig.
Mhm. Ja, ist ja so. Auch, also für den durchschnittlichen Social-Media-Kommentar noch irgendwo im Mittelfeld von Nettigkeit und Benehmen.
Unter dem AI-Shaming-Post wurde über das Wort Validität diskutiert nachher.
Okay.
Das war interessant.
Du hast es ja gerade selbst schon gesagt, so meine Frage, die ich gerade im Kopf hatte, die du vielleicht schon beantwortet hast, ist so, sind das dann deine Texte? Und die Antwort, die du geben würdest, ist wahrscheinlich ja. Also was gemeint, du stehst hinter den Texten so, du hast sie selbst geschrieben. Würdest du bei so Texten dann auch sagen, so dieses, würdest du bei deinen Social-Media-Texten sagen, du hast sie dir zu eigen gemacht? Also gerade wenn wir jetzt halt genau bei diesem Punkt sind, so Ownership im Verlauf des Schreibprozesses?
Es sind ja meine Texte. Ich muss mir die nicht zu eigen machen.
Ja, sie kommen ja von dir, ne?
Also,
aber so, ja, so, ich, was heißt
ich das? Ich überlege gerade, wann ich schon mal so ein Gefühl hatte zu einem Text von, ich habe es mir, die, das ist so, ich habe es mir, ich habe einen so großen Output an Text, dass ich, es ist nicht, ich bin nicht mein Text. Ich bin ganz klar, ich bin nicht mein Text.
Mhm. Und trotzdem sind deine Texte dir. So.
Meine Texte sind mir?
Ja. Ja, das ist ja erstmal so, also auch wenn du sagst so, du bist nicht dein Text, aber so, du hast trotzdem halt, du hast immerhin Autorschaft über diese Texte. Und jetzt könnte man natürlich argumentieren, okay, wenn man sie KI generieren lässt, hat man dann noch Autorschaft, weil man sie veröffentlicht hat, vielleicht nicht. Da gibt es sicherlich Hardliner-Positionen, die sagen, nee, hätte man nicht. Aber so dieses, das ist ja erstmal eine richtige Feststellung. Es muss nicht in beide Richtungen gehen. Also nur weil ein Text von dir ist, heißt das nicht zwangsweise in die andere Richtung, dass dieser Text dich definiert. Wäre so eine ganz harte Sache von Ownership. Also, na, so ist es nicht gedacht, aber so in dem so ein, so dieses Muster von so ganz starker Ownership wäre jetzt für mich ein Text, wo man sagen würde, ah, da lese ich Birte raus aus jeder Zeile. Das ist so,
ich
das
bist so 100%
du. Und da ist auch für mich die Frage,
muss es was geben? Ich überlege gerade meine Masterarbeit, ne?
Mhm, ja.
Wo die Note mich völlig zerstört hat. Und ja auch mit mir gemacht hat, dass ich nicht mehr über Schreiben, Schreibprozesse und so reden darf, nichts mehr mit Menschen aus der Community zu tun haben darf und so. Ob ich da nicht dann doch, also da war ich wahrscheinlich sehr mit verbunden, das war offensichtlich ich, weil ich bin kritisiert worden. Mit der Note 2,7 habe ich mich so kritisiert gefühlt, dass ich dachte, ich kann einfach nie wieder was sagen.
Hm.
Ich wollte diesen Text nutzen, diese Arbeit nutzen, um zu lernen. Ich habe ganz bewusst etwas gemacht, was ich noch nie vorher gemacht habe, weil ich das als einen Lernprozess verstanden habe und nicht als einen Prüfungsprozess, glaube ich.
Mhm.
Und vielleicht hatte ich ein bisschen Torschlusspanik und gedacht, das ist wahrscheinlich die letzte wissenschaftliche Arbeit, die ich schreibe. und ich... Es hat mich auch glücklich gemacht, das zu schreiben. Und ich glaube, da war ich dann zu sehr damit verbunden. Also inzwischen bin ich so weit davon entfernt, dass ich das abgegeben habe, ist 9 Jahre her. Jetzt bin ich so weit davon entfernt, dass ich darüber nachdenken kann, was ich getan habe, ohne jemals das Feedback gelesen zu haben, und verstehe, wie die Note zustande kommt. Ich verstehe jetzt, wie die Note zustande kommt. Und jetzt kann ich daraus lernen. Und das hat 9 Jahre gebraucht.
Ich denke die ganze Zeit so drüber nach, im Sinne von so wie, So, was heißt das eben genauso für den, so ist das dein Text? Also, okay, du konntest was daraus lernen. So, damals warst du sehr unzufrieden. Hast du das Gefühl, dass man dir damals, also so, wenn man jetzt deine Masterarbeit als Beispiel nimmt, hast du das Gefühl, dass diese 2,7, diese Note, mit der du sehr unzufrieden warst, irgendwas bist. Damit zu tun?
Also sie ist gerechtfertigt, aber ich hätte trotzdem gerne eine bessere Note gehabt.
Okay. Mit der du sehr unzufrieden bist, hast du das Gefühl, dass ein Teil davon quasi, also auch so ein bisschen das, was du inzwischen daraus lernen konntest, irgendwas damit zu tun hatte, dass so du dir den Text zu sehr zu eigen gemacht hast, nicht genug zu eigen gemacht hast, irgendwie sowas in der Art und dann irgendwie das mit dazu zu tun hatte, so, keine Ahnung, hast du Wissenschaftsstandards nicht eingehalten auf einem sprachlich-stilistischen Level oder auf diesem Agreement, dass der Text nicht objektiv genug geschrieben war, weil das ist ja oft was, was in Abschlussarbeiten auch immer wieder eine Frage ist, die wirklich super viele Leute, die in Deutschland schreiben, betrifft, mit wie viel von mir darf eigentlich in diesem Text sein, das ist ja ein ganz typisches Beratungsthema.
Nee, ich habe einfach methodisch nicht gut genug gearbeitet. Aber ich habe versucht, die Grounded Theory in der Masterarbeit anzuwenden. Das ist vielleicht auch ein bisschen bescheuert. aber so, ja, ich war zu sehr damit verbunden.
Du hast, also hier geht es so ein bisschen um diesen Blick. Du hast, also gerade bei Grounded Theory ist dann ja auch methodisch, das ist ja auch eine dieser methodischen Ansätze, die, wo man sehr stark Gefahr laufen kann, selbst zu nah dran zu sein und wahrscheinlich extra Schritte nehmen muss, um wieder so nach hinten zu gehen, ähnlich wie beim ethnografischen Arbeiten oder sowas in der Art oder beim soziologischen Arbeiten, wo man immer bewusst Schritte nehmen muss, um sich nochmal rauszumachen, weil man bei Grounded Theory ja, also so wie ich das kennengelernt habe, so heißt mit, man guckt mal, was die Daten liefern. Man trifft gar keine Vorannahmen, sondern man interpretiert die Daten nicht mit einer Vornahme, sondern wirklich man versucht zu herauszufiltern, was die Daten zeigen und zeigen könnten. Und da ist halt eine große Gefahr, dass einem so das Framework drumherum fehlt. Also so, das ist so mein Verständnis davon, ohne dass ich mich viel damit beschäftigt habe. Katrin Girgensohn, meine ehemalige Doktormutter, hat ja sehr viel dazu gemacht, hat das ja selbst auch verwendet für ihre Forschung. Ich selbst habe nie damit gearbeitet. Wir haben nur im Forschungskolloquium immer mal wieder darüber gesprochen und auch andere Leute aus der Gruppe haben mit Grounded Theory gearbeitet, aber ja. Aber dann ist es so ein bisschen genau, also dieses nah dran sein. Und das ist ja eine Debatte, die wir seit vielen Jahrzehnten eigentlich schon führen. Also ich würde sagen, führen, solange es Schreibdidaktik gibt und auch davor wahrscheinlich schon halt auf der Faculty-Ebene besprochen wurde. So dieses deutsche Wissenschaftsideal ist ja immer noch sehr stark dieses objektive Arbeiten, sich selbst rausnehmen aus dem Text und quasi halt einfach nur die Fakten sprechen lassen, was natürlich gute wissenschaftliche Praxis ist. Aber halt gar nicht so sehr mit, wie positioniert man sich selbst dazu, tritt man als Autorin oder als Autor in Erscheinung, sondern wirklich am besten so. Wenn die Fakten den Text selbst schreiben könnten, dann wäre das der Idealzustand, wenn man die menschliche Person komplett rausnehmen könnte. Die muss aber leider noch das Vessel sein, die diesen Text schreibt. Und ich finde, hier wird's mit der KI-Debatte halt spannend, weil
total. So,
aus deutschem Prinzip könnte man ja sagen, naja, vielleicht sind wir ja jetzt an dem Punkt, aber auf einmal wird's kritisiert. Also auf einmal wird kritisiert, dass jetzt die Person rausgenommen wird. Und man könnte ein bisschen catchsorisch die Frage stellen, hat man im deutschsprachigen System nicht seit Jahrzehnten genau darauf hingearbeitet und jetzt auf einmal möchte man es nicht mehr haben, wo es technologisch auf einmal möglicher wäre als vorher?
Mhm. Ach, jetzt hatte ich gerade einen Gedanken und jetzt habe ich den wieder verloren. Ach so, ich hatte gerade den Gedanken, dass ich vor kurzem, auch es ist auch egal, wann das war, ich habe auf jeden Fall Feedback zu einem Text bekommen. Und also es war ein unveröffentlichter Text und ich habe Feedback bekommen. Und dann habe ich gedacht, hätte ich das mal lieber mit KI geschrieben. So, weil irgendwie da habe ich dann, war so, oh Gott, ich kann das alles nicht, bin zu blöde und so. Und ich, ja, Genau. Da, also da habe ich gedacht, ich glaube, ich könnte mich auch dem entziehen. Und ich weiß nicht, ob ich dann nicht sogar mehr lernen würde, wenn auf den Text ich ein Feedback bekomme. Also wenn ich mit KI einen Text schreiben würde und dazu kriege ich ein Feedback. Ob mir das nicht einen Lernprozess viel schneller ermöglicht, also mir jetzt persönlich nicht, das ist überhaupt keine allgemeingültige Aussage, ne? Und ist auch nicht zu Ende gedacht und es ist hier kein, mach das so oder so. Aber ob ich dann nicht tatsächlich besser lernen könnte, weil mir das manchmal schwerfällt, Feedback anzunehmen, bin ich ehrlich.
Die letzten Sätze für den Anschluss sagen, weil jetzt, ich habe dich zwischendrin leider auch ganz kurz nicht gehört. Mir fehlen, glaube ich, so 2, 3 Sätze von dem, was du gesagt hast, weil er alles reconnected hat. Ich habe nur am Ende wieder mitbekommen, du warst dir nicht sicher, ob du es mit KI hättest überarbeiten sollen oder nicht. Ich habe aber, glaube ich, nicht gehört, was.
Nee, ich habe gesagt, also ich habe mal Feedback für einen Text bekommen. Und also ich hatte erst überlegt, wann das war. Und dann dachte ich, es ist eigentlich auch scheißegal, wann das war. Ich habe Feedback für einen Text bekommen und das Feedback für einen unveröffentlichten Text, also wirklich ein Feedback-Prozess. Ich habe auch gefragt, was sagst du dazu und so. Und dann habe ich gedacht, ey, ich kann's nicht, ich bin schlecht und so. Und habe dann gedacht, hätte ich diesen Text mit KI geschrieben, hätte ich mit dem Feedback lernen können. Wahrscheinlich. Damit will ich nicht sagen, schreibt eure Texte mit KI. Damit will ich nicht sagen, das ist der way how it's supposed to be. Das ist einfach nur eine Idee, was es mir persönlich erleichtern würde. Mhm. Weil ich vielleicht nicht so gut darin bin, Feedback anzunehmen und daran definitiv arbeiten müsste.
Ja.
So.
Mhm. Feedback annehmen ist ja auch wirklich für viele Leute wirklich was Angstbehaftetes. Da stehst du nicht alleine da. Viele Leute haben negative Feedback-Erfahrungen gemacht in ihrem Berufsleben, in der Uni, im Familienkreis, mit Freunden. Wir haben oft hier im Podcast schon drüber gesprochen. Das ist einfach manchmal, es kommt immer sehr auf die Feedback-Kultur an. Eine strenge Feedback-Kultur kann verunsichern, kann Angst verursachen. Und das ist halt in der Regel, also KIs sind in der Regel, wenn man ihnen nicht einen ganz konkreten Befehl gibt, es anders zu formulieren, sehr nett zu einem, wenn sie einem feedbacken. Man könnte, und daher kommt wieder so ein bisschen diese, sind es Arschkriecher, also.
Es kommt drauf an.
Ja, es kommt sehr drauf an. Also ich weiß, es gab mal.
Welches Tool du nutzt, ehrlich gesagt.
Es gab mal eine Weile, aber das ist jetzt auch schon wieder so ein paar Versionsnummern her, das war, glaube ich, zum Beispiel so zu dieser GPT-4-Punkt-Irgendwas-Zeit gab es auf jeden Fall die Debatte, dass diese ganzen KI-Modelle in der aktuellen Iteration zu nett sind und quasi halt so noch die allerdümmste Idee, die man ihnen gesagt hat, mit so einem, ja, gute Idee, ja, nee, klar, mach das doch so. Es steht sicherlich nichts dem im Wege. Und man da ja wirklich so, hey, ich habe im Internet gesehen, dass es total lecker ist, Bleiche in meinen Schokokuchen zu kippen. Würdest du auch sagen, dass das eine gute Idee ist? Und dann die KI gesagt, ja, nee, tolle Idee. Also du musst vielleicht mal gucken, ob dich das nicht umbringt. Aber ansonsten könnte das natürlich auch ein leckeres Geschmackserlebnis sein. So, die Debatte gab es mal vor einer Weile. Und ich glaube, das hat sich auch schon wieder mit den aktuellen Modellen verbessert. Trotzdem sind KIs ja schon tendenziell wohlwollend. Also es gab ja zwischenzeitlich auch immer mal diese Prompts, dass man KIs quasi darauf gepromptet hat, zu sagen so, nehm meinen Text richtig auseinander, sei harsch zu mir, also wenn Leute das haben wollten, warum auch immer man das haben wollte. Manche motiviert's ja. Aber was du sagst, reales Feedback ist auch nicht immer perfekt. Also auch nettes Feedback kann ja schlecht sein, so wenn man nicht genau weiß, waren die Leute jetzt kritisch genug mit mir. Und manche Leute sind vielleicht auch gar nicht gut darin, Feedback zu geben. In dem Sinne, dass sie das Feedback nicht gut formuliert bekommen. Oder das ist dann nicht mal mit die Schuld von den Feedback geben, denn manchmal ist auch einfach dieses so, Feedback gebende Person und Feedback nehmende Person harmonieren einfach nicht miteinander. Und dann bringt es
irgendwie auch nichts. Und wenn du das schlecht ausdrückst, wozu und so weiter. Und das ist ja einfach ein hochkomplexes Thema. Da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht. Ja, also ich erlebe das auch schon länger mit Claude. Das nutze ich ja als Tool hauptsächlich. Nutze auch ab und zu ChatGPT oder andere Tools für je nachdem, was für ein Aufgabengebiet. Aber Cloud ist das, was ich hauptsächlich nutze und da kann ich dem nicht bestätigen, dass es total nett ist und ich habe mich mit Leuten ausgetauscht und ach, vielleicht ist nett auch eine Definitionsfrage. Aber ich hatte auch Texte und Feedback bekommen, wo ich kurz davor war zu schreiben, bitte erinnert euch daran, dass ich ein Mensch bin. Ich habe Gefühle.
Oh Gott.
Es ist so, du hast es immer noch nicht überarbeitet, was ich dir gesagt habe. Wie soll denn aus dem Text was werden? So, ja, aber ich halte das auch für schwachsinnig, das zu überarbeiten, was du zu mir gesagt hast.
Ich habe es, glaube ich, noch nie geschafft, mit einer KI einen Streit anzufangen.
Ah, ich schon. Mit ChatGPT geht es zumindest mit der normalen Einstellung nicht. Aber
nee, Gott, ne, das ist wirklich immer so, ah ja, nee, hast recht, ja, ja, total, das ist wirklich so, also das normale ChatGPT in der Standardeinstellung hat wirklich keine eigene Wirbelsäule.
Mm-mm. Cloud schon.
Okay.
Der steht schon, also auch schon länger. Ich habe vor über einem Jahr, boah, das ist echt schon länger her, da habe ich mit Cloud mal an meiner Positionierung gearbeitet bei der Selbstständigkeit. Das war auch wirklich herausfordernd. Aber da habe ich, glaube ich, gepromptet, sei kritisch-konstruktiv tatsächlich. Da hatte ich so einen Prompt mit drin. Aber ja. Claude, das weiß ich von vielen, kann das auch ganz gut so.
Mhm. Ja, das würde ich jetzt prinzipiell auch erstmal so als die bessere Alternative einschätzen. Weil das ist so dieses, also das habe ich dann irgendwann gemerkt in dieser Zeit, in der ich ChatGPT wirklich auch mal so für Feedback-Prozesse ausprobiert habe, testweise. Ja, das hat mich auch wirklich nicht überzeugt. Also es war kein Feedback, was mir was gebracht hat. So dieses, ich will auch nicht angeschrien werden bei meinem Feedback und nur auf Sachen hingewiesen werden, die schlecht sind. Aber ich möchte schon sehr konkretes Feedback, weil ich sonst auch das Gefühl habe, dass meine Zeit verschwendet wird. Also wirklich konkrete Überarbeitungsschritte. Dann bin ich auch, hoffe ich, von mir selbst in meiner Selbsteinschätzung gewillt, die anzunehmen und umzusetzen, wenn mir jemand gut verständlich machen kann, warum ich die umsetzen sollte.
Das funktioniert mit Cloud gut. Aber wir kommen vom Thema ab. Ownership.
Ja, so halbwegs, aber ich meine, wir sind ja noch bei Ownership, also quasi, weil, also so, die KI-Debatte, um auch wieder auf den Vortrag von Eva zu gehen, ist irgendwie, also was sie für sich erfahren hat, ist, sie kann keine Ownership entwickeln, wenn sie Texte mit KI nicht komplett erstellt. Sie beschreibt ja, wie sie dann quasi auch noch versucht hat, den Text sich zu eigen zu machen, aber quasi da ging es jetzt um Generierung. Also weiß nicht, ob sie es auch andersrum empfunden hätte, wenn sie gesagt hätte, einen Text, den sie selbst geschrieben und anschließend mit KI überarbeitet hat, ob sie dann auch
das
so gegangen
auch
wäre. Wäre interessant.
Aber sie hat sie jemand gefragt tatsächlich. Und dann hat sie gesagt, das ist für sie nicht Quatsch, das ist für sie Quatsch, weil sie das Überarbeiten sehr liebt.
Okay, dann liegt es nahe, dass es nicht funktionieren würde, wenn sie es ausprobieren täte.
Genau.
Ja, und das ist dann halt echt wieder so die Sache. Ich verstehe dieses Fremdeln. Ich habe eben im Vorgespräch auch schon gesagt, dass das was ist, was momentan häufiger in Workshops, in individuellen Beratungen als Thema bei uns aufschlägt, dass Leute wirklich auch genau das sagen, dass sie das Gefühl haben, nach Ausprobieren von KI, dass das nicht ihre Texte sind, dass sie nicht hinter diesen Texten stehen können, also genau auch ein bisschen das, was wir vorhin hatten. Und wir dann auch immer, also wenn ich in einer Workshop-Situation oder in einer Beratungssituation bin, ganz egal, ich dann auch immer sage, so, ja, ist doch gar kein Problem. Also dann heißt das für dich, du arbeitest nicht mit KI, wenn du mit den Texten fremdelst. Und dann kommt die Debatte rein mit, diese Leute haben teilweise dann aber irgendwie das Gefühl, dass sie verpflichtet sind, KI zu benutzen oder dass sie sich selbst halt keinen Gefallen tun, wenn sie KI nicht benutzen, weil sie halt viel, viel länger brauchen als die Leute in ihrem Umfeld, von denen sie das Gefühl haben, dass alle KI benutzen, ganz selbstverständlich. Wobei das etwas ist, was, glaube ich, seltenst besprochen ist, sondern meistens nur so ein gefühltes Ding. Und ich frage mich halt, ist das so ein gefühltes Ding wie, alle Leute um mich rum haben gar keine Probleme mit dem Schreiben, nur ich krieg's nicht hin. Und in Wirklichkeit haben alle Probleme mit dem Schreiben. Also so, wie viele Leute verwenden dann eigentlich tatsächlich im direkten Umfeld KI und sind da alle halt so Pros und haben überhaupt kein Problem damit und fremdeln überhaupt nicht mit den Texten? Wahrscheinlich nicht so viele, wie man denkt, dass es der Fall ist.
Ich habe momentan noch eine andere Vermutung, warum, wo, an welcher Stelle dieses Fremdeln entstehen könnte, in Texten, die mit KI generiert sind. Aber ja, dieses, das hat mir auch Martina Michailikova erzählt, dass sie in dem, die macht auch viel so Promovierendenberatung, die hat mir auch geschrieben, dass sie genau das auch erlebt, dass Leute das Gefühl haben, sie müssen das benutzen, weil sie ansonsten nicht mehr mithalten können, nicht schnell genug sind. Und genau, Eva schreibt es auch in den Kommentaren unter ihrem Beitrag, dass ihr Leute das berichten, also dass es diesen Druck gibt, das zu benutzen. Und ich glaube, wenn das fremdgesteuert ist, unter einem Zeitdruck-Aspekt, dass du dann schon so ein Fremddings einbaust. So ein bisschen wie, also das kommt mir jetzt gerade als Bild, ich habe überhaupt gar keine Idee, ob das passt. Aber weißt du, wenn du so, jetzt wird's komisch, aber wenn, als ich zur Konfirmation, als ich meine Konfirmation hatte, gestern, als ich meine Konfirmation hatte, ist meine gestern, Mutter.
Was? Moment, kurz Kontext. Reden wir von deiner Konfirmation oder reden wir von einer Konfirmation, auf der du warst? Okay, wir reden von deiner.
Als ich meine Konfirmation hatte mit 14, ist meine Mutter vor mit mir Klamotten einkaufen und hat so gesagt, was ich anziehe. Also, beziehungsweise ich konnte ein bisschen mitsprechen, aber die Sachen, die ich anhatte, waren absolut gar nicht meins. Es waren nicht, ich habe also so Ausgehschuhe mit hohen Hacken und so, die fand ich irgendwie nochmal ganz witzig, aber so einen schwarzen, wie heißt das, Etui-Rock oder so, so ein Rock, der dann bis über die Knie geht, weil so trägt man das in der Kirche und so.
Ja.
Also als diese Zeremonie abgeschlossen war, habe ich mich sofort umgezogen, sofort. Und das fühlt, also ich fühlte mich nicht wie ich.
Mhm, ja.
Und jemand anders hat gesagt, das macht man aber so.
Aha. Das ist ein sehr spannendes, also das ist ein Beispiel, hinter dem ich voll stehen kann, weil ich bin auch konfirmiert. Ich wollte nicht konfirmiert werden, damals schon. Und um ehrlich zu sein, bin ich wirklich von meiner Family dahin gezwungen worden und von meinem Vater. Ah, gezwungen worden ist ein starkes Wort. Ich hätte mich mehr wehren können, aber ich habe mich gewehrt. Und ich habe da auch total mit gefremdelt. Und das war eine der Sozialisationserfahrungen meines Lebens, wo ich das Gefühl hatte, hier geht's wirklich gar nicht um mich, sondern hier geht's halt um so ein Brauchtum, das man im Ort halt macht. Mhm. Und ich bin sehr schnell nach meiner Volljährigkeit aus der Kirche ausgetreten und alles und so. Und das war damals halt schon klar. Und das war so krass, das war so überhaupt nicht, es war überhaupt keine Debatte, ob man es macht oder nicht. Ich habe mich vor dem Pfarrer geweigert, das Glaubensbekenntnis aufzusagen. Hab gemeint, ich glaube da nicht dran. Dass ich mir dachte, der hat ja jetzt keine Wahl, der muss mich mal jetzt rauswerfen und sagen, hey, der kann nicht konfirmiert werden. Und das war einfach so dieses, ja, okay, also es war denen alles egal. Es war halt einfach so formal. Also ja, ein Ereignis in meinem Leben, wo ich sehr mit diesem, man fühlt sich überhaupt nicht nach der eigenen Person und man fremdelt sehr, sehr stark damit und man hat das Gefühl, man ist jemand anderes oder muss jetzt eine Rolle spielen, kann ich sehr gut nachvollziehen.
Und insofern ist das, glaube ich, dann nicht möglich mit so einem Text, wenn dir jemand anders sagt oder du das Gefühl hast, dass das dir suggeriert wird in diesem Kontext, in dem oft KI ja dann verwendet wird, damit es schneller gehen muss, weißt du?
Mhm. Ja.
Dann ist es nicht deins. Einmal bin ich sehr unter Zeitdruck geraten und habe einen Vortrag mir intensiver mit KI vorbereiten lassen. Der hat super funktioniert. Nicht ein Vortrag, ein Workshop. Er hat super funktioniert, aber es war nicht meins. Ich nutze KI dann, wenn ich qualitativ bessere Ergebnisse und tiefergehend arbeiten möchte. Das ist immer das, weil ich zum Beispiel spielerischer arbeiten möchte, weil ich festhänge, weil ich das Gefühl habe, irgendwie, ich muss jetzt was zutexten oder sowas, weißt du?
Mhm, ja.
Also bei mir ist es meistens, weil ich eine Spielkomponente da drin haben will, aber jetzt ist neu, dass ich auch denke, oh, vielleicht kann ich auch irgendwie Strukturtipps bekommen oder so.
Mhm, mh.
Aber es geht immer darum, dass ich qualitativ bessere Ergebnisse erzielen möchte, indem ich tiefer in den Prozess einsteige.
Ja.
Und wenn ich das aber nutze mit dem Gedanken, ich will jetzt schneller ein Ergebnis haben, dann dann fühlt sich das auch an wie Schummeln.
Ich glaube, für viele fühlt sich das an wie Schummeln, auch für die, die das machen und benutzen. Und ich glaube, das ist halt wieder so ein bisschen dieser Zwang. Es muss schnell gehen.
Und deswegen glaube ich auch, dass Scham damit eine große Rolle spielt,
ja,
übrigens.
Genau. So, da würde man jetzt irgendwie auch nicht so offen drüber sprechen, dass man halt sagt, ja, ich mache das halt, um mir irgendwie fast alle Texte generieren zu lassen und dann überarbeite ich die noch mal so ein bisschen halbärschig oder nutze eine andere KI, um den KI-Text zu überarbeiten. All das ist jetzt ja nicht so das. So wie du es jetzt aber gerade beschrieben hast, finde ich, ist es ja genau eine Verwendungsweise, um durch KI noch mehr reinzubringen, was du in deinem Text haben möchtest und einfach halt dir nicht menschenmöglich ist, es reinzubringen. Halt noch mehr Analyse, noch mehr Daten, noch mehr Textkorpora, whatever. Da finde ich ja irgendwie, also da finde ich es erstmal sehr nachvollziehbar, warum man sagt, nö, das ist weiterhin mein Text, mit dem ich mich auch sehr, sehr gut identifizieren kann, weil halt es eine bewusste Entscheidung von KI ist, um vor allem erstmal ein Mehr in den Text zu bringen, mit dem Versuch, den Text noch besser zu machen. Also so, es ist eigentlich das genaue Gegenteil von du weißt halt so, diese Zeit dürftest du dir, wenn du es ohne KI machst, hättest du nicht, du könntest sie dir nicht leisten. Das heißt, du kürzt nichts ab, bringst halt nur noch mehr rein, mit einer Zeitersparnis, die du aber ansonsten überhaupt nicht hättest anwenden können.
Nee, es ist eher so, dass ich die Zeit umgehe, die in der ich vielleicht, dieses Klassische, weißt du, Leute schreiben einen Text und putzen die Küche oder so oder hängen
gleichzeitig?
Um.
Was ist das denn für ein Kleid? Oder meinst du stattdessen?
Prokrastination. Ich wollte auch
sagen, ich möchte die Person sehen, die so mit einer Hand so tippt und oder diktiert und gleichzeitig so Geschirr schrubbt. Das wäre Multitasking Champion.
Ja, da gehe ich jetzt einfach mal nicht drauf ein. Das mache ich ja mit dem Lesen manchmal. Also, dass ich mir das mit dem Screen wieder vorlesen lasse und dann nebenbei die Küche aufräumen, das finde ich super.
Ja, ist halt deine Variante von einem Hörbuch und das ist, glaube ich, etwas super weit Verbreitetes.
Genau, und da kann ich dabei total tief eintauchen, weil wenn ich meine Hände ablenke, fällt es mir viel leichter, mich mit dem Kopf auf den Text zu konzentrieren.
Ja, ich habe auch, wenn ich Podcasts höre, sind die Podcasts, die ich am intensivsten höre, die ich höre, während ich gleichzeitig Sport mache, während ich joggen gehe oder sowas in der Art. Bei denen höre ich viel konzentrierter zu. Weil ich gar keine Möglichkeit habe, neben dem Podcast noch irgendeinen scheiß Second Screen anzumachen und dann mich auf zwei Dinge gleichzeitig zu konzentrieren. Ja,
genau.
Verstehe ich.
Aber nein, dann, also ich benutze das dann, wenn ich halt prokrastinieren würde, auch.
Mhm, verstehe.
Indem ich zum Beispiel nochmal schreibe, ey, das und das und das habe ich schon gemacht, darauf will ich hinaus, was könnte ich jetzt tun oder so. Nicht, dass ich das dann so umsetze, aber es ist so ein Gamification-Faktor manchmal auch.
Ja.
Oder ich habe jetzt gerade 2 Wochen recherchiert und am vorletzten Tag habe ich gedacht, so jetzt frage ich nochmal Claude dazu zu recherchieren, zu denselben Sachen mit verschiedenen Schlagworten und so weiter. Daraus habe ich mir dann eine Markdown-Datei erstellen lassen. Die Markdown-Datei habe ich in Notion importiert und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, ich drehe mich im Kreis.
Ich wollte gerade fragen, so das ist eine Menge Programme oder eine Menge Arbeitsschritte, die du gerade gelistet hast.
Achso, nee, das ging ganz schnell. Aber
ja, natürlich geht das schnell, aber es sind trotzdem eine Menge Arbeitsschritte. Nur weil sie schnell gehen, heißt es nicht, dass
ja,
nicht
es hört sich so
eine Menge an, verschiedener Steps sind.
Ja, das stimmt. Aber ich hatte halt das Gefühl, ich drehe mich im Kreis und habe dann die Lust verloren am Recherchieren.
Ja.
Und deswegen habe ich dann halt nochmal, und dann bin ich dadurch in eine komplett andere Richtung geraten, ehrlich gesagt, in die ich noch gar nicht überlegt hatte.
Ja, und also das ist so ein spannendes Beispiel dafür, wie dann irgendwie daraus halt auch was entstehen kann und mehr von dir selbst reinkommt, weil du in eine neue Richtung denkst und so. Also so dieses ganz einseitige, irgendwie durch KI verwenden hat man dann nicht mehr die Ownership. Also das ist, glaube ich, gar nicht immer wahr. Gleichzeitig sehe ich, dass das, glaube ich, für viele Leute gelten wird und gelten kann, je nachdem, was man macht. Aber es gibt halt auch Wege darum herum. Dann muss man halt einfach überlegen. Oder man muss gar nichts. Das ist auch nochmal ganz wichtig. So, man kann überlegen, wie man es verwendet, um einen Mehrwert daraus zu bekommen. Man kann genauso legitim auch noch sagen, ja, ich verwende es halt nicht für mich persönlich.
Und wer einen funktionierten Arbeitsprozess hat, warum nicht den nutzen?
Genau,
also, finde ich so. Ja. Aber mir fällt es auch zunehmend schwer, KI zu nutzen. Und zwar liegt es daran, dass ja die Debatte, dass es keine Eigenleistung ist und dass du schummelst und dieses Gefühl von, ich muss mich schämen, wenn ich das nutze, das macht, dass ich weiter davon entfernt komme, dass ich mich schäme, das zu nutzen, dass ich das Gefühl habe, auf einmal keine Eigenleistung mehr erbracht zu haben und dass sich das dann nicht mehr nach mir anfühlt.
Ja. Ich würde gerne noch einen weiteren Punkt reinbringen, der, glaube ich, ganz gut damit andockt, dieses sich nicht mehr nach mir anfühlen. Ich denke irgendwie, seit wir angefangen haben mit dieser KI-Debatte, denke ich darüber nach. Aus so einer schreibdidaktischen Sicht ist das ja irgendwie die Möglichkeit für einen Paradigmenwechsel, wie wir über Schreiben sprechen. Und wir fangen an, diesen Paradigmenwechsel jetzt zu sehen, finde ich. Denn wir haben ja ich persönlich habe als Schreibberater in meiner aktiven Laufbahn sehr, sehr stark dagegen angekämpft, dass Leute diese depressive Variante von der Text gehört nicht mir empfinden im deutschen Wissenschaftssystem, weil sie das Gefühl haben, so, da ist ja gar nichts von mir drin. So, alle sagen mir immer keine eigene Meinung und so. Und dann habe ich halt Strategien entwickelt und Übungen entwickelt, wie ich Leuten dabei helfen kann, zu entdecken, was die eigene Meinung ist. Aber gleichzeitig ist auch immer so ein bisschen wahr, dieses so, ja, wir müssen das so ein bisschen verklausuliert reinschummeln in deine Arbeit. Du darfst dann nicht einfach reinschreiben, ich denke das, so, einfach nur so aus so einem stilistischen Ding. So. Und wir haben irgendwie ja auch als Schreibberater ein bisschen dagegen angearbeitet und das teilweise auch aufzubrechen versucht, wenn wir den Einfluss hatten in unseren Institutionen. Jetzt kommen wir in den Bereich, wo eben durch generative KI dieser Stil, dieser objektive Stil, gar nichts mehr von einem selbst und alles halt wirklich nur noch faktenbasiert, halt bereits perfekt imitiert werden kann oder nahezu perfekt imitiert werden kann. So, und jetzt werden einige Leute ängstlich und sagen, oh mein Gott, damit gehen uns Prüfungsformen flöten und warum lassen wir diese Texte noch schreiben? Als Schreibdidaktiker habe ich sofort gesagt, ja geil, ist doch die Chance, jetzt Texte auch im wissenschaftlichen Arbeiten wieder ein bisschen persönlicher zu machen. Das ist die eine Seite. Und jetzt sind, und das ist, glaube ich, da geht es jetzt wirklich sehr wieder, da geht es um Ownership und da geht es auch um Voice, also wieder Voice in den Text reinbringen. Und jetzt kommen wir so zu Beiträgen wie dem von Eva, wo ich auch sagen würde, ich verstehe total, woher das kommt und ich stimme, glaube ich, trotzdem so, ich stimme so halb zu, aber irgendwie halb auch nicht. Ich spüre beide Seiten, weil ich es ja auch empfinde und gleichzeitig dann ich mir jetzt auch denke, so, wir müssen jetzt aber auch irgendwie, um KI ein bisschen, auch so ein bisschen die Angst vielleicht rauszunehmen, auch darüber sprechen, eben genauso dieses, man muss ja vielleicht auch gar nicht bei jedem Text irgendwie so seine ganze Seele reinkippen und seine Voice total leistbar machen. Und jetzt haben wir diesen interessanten Shift, dass so, also so irgendwie, es ist schwer zu beschreiben, wie die Debatte sich gerade verändert. Eigentlich kommt das jetzt alles mehr in unsere Richtung, dass wir sagen können, ja, hey, Voice is it und Ownership ist es und wir müssen jetzt irgendwie Wege finden, wie wir unsere Texte wieder persönlicher machen können und dann kriegen die auch wieder prüfungstechnisch eine Relevanz und gleichzeitig fühle ich mich jetzt gerade genau in diese Richtung, dass ich so Beiträgen wie dem von Eva so ein bisschen widersprechen möchte mit, ja, das ist aber auch nicht alles. Also so im Sinne von, wir haben halt einfach auch Texte, die komplett generisch sind und in denen nicht sonderlich viel von uns drinstehen muss. Und da merke ich so ein Shift bei mir selbst, dass ich jetzt auf einmal irgendwie, und ich frage mich, das ist wahrscheinlich eine Reaktion, also ich bin hier irgendwie sehr, sehr reaktiv, auf so ein bisschen so eine ablehnende Haltung gegenüber KI im Ganzen, dass ich jetzt sage, ey, aber let's face it, wir arbeiten alle in unserem beruflichen Leben, in unserem Alltag, in unserem wissenschaftlichen Leben mit wahnsinnig viel generischen Texten, die es nicht wert sind, dass wir da lange darüber nachdenken, wo da unsere Voice bleibt und wo unsere Ownership ist und ähnliches. Und ich frage mich, ob ich damit schon irgendwie komplett auf so einer KI-Bejubelseite stehe.
Das ist das Problem. Das ja. ist mein Problem gerade. Dass ich das Gefühl habe, es geht nur um entweder oder.
Genau, und das kann es nicht sein, ne? Es oder muss sowohl ablehnen. Als auch sein.
Es muss sowohl als auch sein. Und das ist doch die Stärke der Schreibdidaktik, zu sagen, es ist ein super vielfältiger Prozess. Schreiben ist nicht einfach so. Schreiben ja. kann so und so, so sein, so sein, so sein. Und wir schreiben alle ein bisschen anders und davon können wir lernen. Und durch den Austausch kommen wir weiter. Und es geht nicht um ein Produkt, sondern es geht um den Prozess und so weiter. Und ich denke, deswegen hat Schreibdidaktik eine absolute Stärke für diese Debatte. Das war gerade versucht, das Wort Debatte und Didaktik zusammenzumischen.
Didaktik.
Ja, genau, Didaktik.
Das wiederum klingt wie irgendwas aus Star Wars, wie so ein Heil-Item aus Star Wars.
Das kann auch voll das Heil-Item sein, nämlich, dass wir sagen, so, und jetzt lasst uns mal auf Prozesse gucken. Und nicht nur, ich habe das Gefühl, wir reden nur noch über Produkte.
Und auch welcher Prozess für, aber schon, welcher Prozess für welches Produkt der sinnvolle ist und halt auch Produkte ein bisschen differenzierter betrachten.
Ja, und aber auch, welcher Prozess für welches Produkt für welchen Menschen.
Ja. Mhm. Also so, das würde mich noch interessieren, ich habe den Beitrag von Eva ja nicht gelesen. Hat Eva dazu geschrieben, also du hast ja gemeint, sie hat geschrieben, sie hat einen Text produziert und sie meinte so, der eine hat irgendwie dann 2 Stunden mit KI gedauert und das andere 4 Stunden ohne KI. Hat sie dazu geschrieben, was für ein Text das war? Was für ein Genre, was für eine Textsorte? Das würde mich total interessieren, welcher Text das ist, weil ich sehe das ja auch. So, wenn ich für mein Pen and Paper schreibe, Stories schreibe, dann will ich da keine KI benutzen, weil dann ist das meine Fingerübung in Kreativität. Ich möchte selbst auf Ideen kommen. Ich käme nie auf die Idee, da dann KI zu nutzen. Aber wenn ich dann die Ideen ausformuliert habe und für das gleiche Pen and Paper noch 3 Tage Zeit habe, weil dann unsere nächste Spielrunde ist und ich merke, ah, fuck, ich habe den Ort und die ganzen Leute noch nicht definiert, da müssen ja auch ein paar NPCs rumstehen, dann nutze ich Autoname Generator, weil ich mich dann nicht mehr hinsetzen möchte und sagen möchte, ich denke mir jetzt 20 verschiedene Namen für Spielfiguren aus, die wahrscheinlich nur in dieser einen Szene, in dieser einen Session zum Spiel kommen. Da hole ich mir ein paar generische Namen aus einem Name Generator und nehme halt die, die mir gefallen. Und die, die mir nicht gefallen, nehme ich nicht. Und das ist nichts anderes als eine KI. Das ist die Vorstufe von einer KI. Das sind so diese typischen Name Generator Seiten, wo, glaube ich, Leute einfach sehr, sehr viele Namen in eine Datei geschrieben haben, dann werden immer randomized 5 Stück davon ausgegeben. Super easy. Aber prinzipiell automatisiere ich mir dafür einen Denkprozess. Und das ist ja so dieses, ich kann ja beides im gleichen Text haben, so, und für mich entscheiden, wann möchte ich da ganz viel von mir selbst drin haben und wann ist es mir total egal, weil ich mir nicht 10 generische Fantasy-Namen ausdenken möchte. Das kann auch eine Datenbank machen für mich.
Ja. Na, sie hat ja auch nur gesagt, für sie fühlt es sich so an. Aber genau, ich habe auch noch mal gerade gedacht, dass ich habe letztens einen Beitrag gefunden zu, so schreibst du mit KI deinen biografischen Text. Und da habe ich auch gedacht, boah, nein, 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 nein. Andererseits habe ich dann, als meine komische Gefühlsablehn-Dings wieder runtergefahren ist, dachte ich, ja, aber das kann für manche Menschen genau der richtige Ansatz sein. Wer weiß, was das für ein Programm ist? Wer weiß, was es weiß, wenn das ein sokratischer Dialog ist? Und das kann unterstützend sein für Menschen, die da gerne ran wollen an die Biografiearbeit, für die aber Schreiben erstmal sich komisch anfühlt.
Ich kann mir auch vorstellen, mein erster Gedanke war auch komplette Ablehnung, also einfach das Gefühl von, oh Gott, man gibt erstmal sehr intime biografische Daten in ein Programm ein, allein also so auf diesem Urheberrechtsstandpunkt, erstmal direkte Ablehnung. Und dann habe ich mir sofort gedacht, es kann für manche Leute ja auch traumatisch sein, über Biografisches zu schreiben und dadurch KI-Möglichkeiten zu finden, einen ersten Prozess outzusourcen, um etwas zu Papier zu bringen, was man selbst vielleicht nicht auf Papier bringen kann, was man aber eventuell mündlich erzählen kann, ist eventuell ein Workaround und ist dann der Unterschied zwischen, man schreibt es gar nicht und man lässt es eine KI schreiben und arbeitet dann damit weiter.
Mhm. Ja, genau. Und also ja, ich finde es auch spannend. Und wenn viele Menschen, wenn ich in so Runden bin und die sagen, ja, und dann wir fragen schnell KI oder ich habe das mit KI gemacht, dann habe ich zuerst einen ablehnenden Gefühl. Gedanken ist es gar nicht. Es ist erst so was, was, willst du nicht selber arbeiten? Und dann so, halt, stopp, jetzt lass uns mal darüber sprechen. Mir ist es halt einfach unfassbar wichtig, dass wir darüber ins Gespräch kommen. Weil ich glaube, nur wenn wir darüber ins Gespräch kommen, wenn wir offen darüber sprechen, können wir auch genau in diese Schritte kommen, dass wir über Upskilling sprechen. Also, wenn ich von vornherein sage, das kannst du nicht nutzen, das ist der Teufel und so, dann blende ich ganz viel aus. Dann mache ich Sachen nicht mehr besprechbar in einer Community.
Ja, und das können wir uns eigentlich nicht leisten. So, weil da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, das ist dann halt wieder eine andere Art, wie wir den Anschluss verlieren. Und Ich bin weiterhin der Meinung, dass wir die Leute irgendwie auch an Bord für qualitative Schreibberatung und Schreibdidaktik behalten müssen, die KI-affin sind und durchaus aber die sich noch eine Synthese wünschen. Leute, die jetzt sagen, ey, ich mache alles mit KI und ich brauche nichts anderes mehr, das sind dann halt nicht mehr unsere Klienten.
Waren es aber nie.
Ganz, die waren auch vorher nicht da. Ich kenne niemanden, wenn ich so überlege, welche Promovierenden ich beraten habe über die letzten Jahre, seit ich jetzt an meiner aktuellen Station an der Uni Tübingen bin. Ich glaube ernsthaft, dass da niemand dabei ist, der jetzt mit den heutigen technischen Möglichkeiten gesagt hätte, Schreibberatung brauche ich überhaupt nicht, ich source das komplett an KI aus. Da sind Leute hundertprozentig dabei, die hätten sie die Möglichkeit vor ein paar Jahren auch schon gehabt, KI in ihren Arbeitsprozess integriert hätten für bestimmte Aufgaben. Und trotzdem wären die alle, glaube ich, weiterhin so zu einem prozessberatenden Feedback für ihre Arbeit gekommen. So. Und die Leute, die das damals schon nicht gemacht haben, also so die Leute, die jetzt so sagen, ey, ich kann das alles mit KI machen und ich nutze KI auch in erster Linie als Arbeitserleichterung und um Zeit zu sparen, das ist eh nicht unsere Klientel gewesen. So. Das sind dann die Leute, die manchmal in so Beratungsangebote gezwungen werden, weil ihre Lehrenden sagen, sie sind durch ihre Arbeit durchgefallen. Ich nehme den Zweitversuch nur an, wenn sie in die Schreibberatung gehen einmal. Das sind dann manchmal sehr, sehr frustrierende Erlebnisse, wenn man so Leute hat, die nicht aus einer Selbstmotivation da sind, sondern die quasi gezwungen werden, vorbeizukommen. Deshalb ist es zum Beispiel auch was, was wir eigentlich nicht möchten, also was wir Lehrenden kommunizieren, dass die Leute nicht zu uns geschickt werden als Strafarbeit. Das ist nicht sehr erfolgsversprechend, aber so, die kriegen wir eh nicht. Aber die Leute, die irgendwie sowohl KI-offen sind und gleichzeitig trotzdem noch den Wert von menschlicher Arbeit sehen, die sollten wir weiterhin versuchen, im Gespräch zu halten und nicht von unserer Seite aus zu sagen, nee, das darfst du alles nicht machen und wenn du das machst, dann bist es nicht mehr du selbst, um mal an unserem Oberthema wieder zu bleiben. Also so, dann ist da nicht genug von dir im Text. Das ist eine Setzung, die man, glaube ich, nicht machen sollte. Und damit will ich auch gar nicht sagen, dass Eva das macht. Sie spricht ja von sich selbst. Also in dem Beitrag, genau. Das war ja nur unser Aufhänger, darüber nachzudenken, sondern so, ja. Es ist nur wichtig, dieses Gefühl für sich selbst dann nicht auf das Gegenüber zu übertragen, glaube ich. Selbst wenn man es hat. Das ist auch meine Schwierigkeit. Ich habe es ja selbst für mich. So, und das ist, aber ich glaube, ich krieg's ganz gut hin, anderen Leuten erstmal zu lassen, mit KI zu arbeiten und dann einfach nur auf die Ergebnisse zu gucken und darüber zu sprechen, passt das oder passt das nicht.
Ja, auch interessiert sein am Prozess, glaube ich, ist wichtig, um sich darüber auszutauschen. Also wie kann das so genutzt werden, dass ein Lernen passiert, dass qualitativ hochwertige Ergebnisse passieren, dass es dich im Prozess sinnhaft unterstützt und so weiter, ne?
Mhm, ja.
Ja, also zusammenfassend ist, glaube ich, zu sagen, dass wir wir haben ja darüber gesprochen, für welche Texte wollen wir denn eigentlich so, ist ja auch die Frage, ist Ownerschaft gleich Autorschaft, mit welchen Texten fühle ich mich verbunden, mit welchen Texten will ich mich verbunden fühlen und mit welchen Texten will ich mich nicht verbunden fühlen. Bedeutet das jetzt, dass wir zurückkommen, wir waren bei diesem, du bist nicht dein Text, damit wir auch leichter Feedback annehmen können, und bedeutet jetzt dieses Ownership einfordern und nicht KI benutzen, dass wir hinkommen zu einem auf einmal, du bist dein Text?
Ja, mhm. Ja, ich glaube,
es ist eine offene Debatte, ich glaube, wir sprechen nochmal darüber.
Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, das ist jetzt gerade auch echt so der Start der Debatte, weil ich verstehe diese Strategie zu sagen, wir müssen jetzt alle wieder mehr von uns selbst in unsere Texte bringen und das ist eine der Möglichkeiten, die KI irgendwie halt einfach nicht kann, weil KI uns nicht kennt, noch nicht kennt, aber halt ganz viele Fakten und Daten auswendig aufsagen kann. Aber gleichzeitig ist es halt auch genau, du hast eben gerade sehr schön gesagt mit, will ich überhaupt die Autorschaft für meinen Text? Und ich glaube, so, es ist so dieses, ich jetzt eher so als brauche ich. Ich finde aber will ich ganz schön. Mir fallen definitiv Texte ein, wo ich sagen würde, ey, ich hätte sehr, sehr gerne gar nichts mit diesen Texten zu tun und trotzdem steht da halt irgendwo mein Name drüber oder ich habe sie geschrieben, aber halt aus irgendwelchen Notwendigkeiten oder Dienstausgaben heraus. Und ja, das sind so Texte, wo ich sagen würde, da habe ich nicht sonderlich viel Autorschaft oder also da habe ich keine Ownership und da hätte ich am liebsten keine Autorschaft.
Ja, das ist super, super spannend. Das ist der Start einer Debatte. Und ich wünsche mir und plädiere sehr für eine Offenheit.
Ja. Machst du aus unserer Podcast-Folge einen Debattenbeitrag, der auf LinkedIn veröffentlicht wird?
Ja.
Sehr gut. Weil da wird die Debatte ja offensichtlich geführt.
Auf LinkedIn passiert voll viel. Also das ist ein bisschen so wie, also es gibt echt eine aktive Wissenschafts- und die Schreibdidaktik-Community auf LinkedIn.
Ja.
Und das ist schon auch ein bisschen, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der sagte, ja, Twitter hat für mich immer super funktioniert, jetzt habe ich LinkedIn und das funktioniert gut.
Ja, ist interessant. Für mich ist so dieses, ich bin von Twitter wirklich auf Blue Sky, also ich bin einfach auf dem Ding, was genauso aussieht und es einfach nur nachmacht. Das funktioniert für mich ganz gut, aber da sind halt sau wenig Schreibdidaktiker leider. Da waren ja auch, auf Twitter waren ja auch schon so gut wie keine. Es ist interessant, dass irgendwie die meisten von denen jetzt auf LinkedIn rumhängen.
Ja, und das ist auch wenig so ein, es ist wenig dann Bro-Content, aber es wird viel so neue, also klar gibt's das total, ne? Aber es gibt schon, keine Ahnung, über mir wird super schnell zugespielt, dass das Hochschulforum Digitalisierung einen neuen Beitrag veröffentlicht hat. Habe ich dann morgens direkt in meiner Timeline. So, funktioniert.
Ja.
Okay, wir machen jetzt Schluss.
Ja, machen wir.
Ciao und hoffentlich in 2 Wochen wieder. Bis dahin eine gute Zeit.
Ja, wenn genau wir das mit unseren Urlauben hinkriegen.
Genau, das ist noch nicht ganz, aber wir schaffen das vielleicht.
Deshalb vielleicht bis in 2 Wochen, vielleicht auch bis in 3 oder 4. Wie auch immer, ihr hört wieder von uns. Ciao.